Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen zum Buch der Woche. Wiebke Poromka ist im Studio. Eckhard Nickel, Jahrgang 1966, der ist seit vielen Jahren Teil der Literaturszene, aber erst seit einiger Zeit so richtig erfolgreich mit seinen Büchern. Um die Jahrtausendwende war Nickel Mitglied des popliterarischen Quintetts Tristesse Royale und leitete mit Christian Kracht die Literaturzeitschrift Der Freund. Beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 2017 wurde er für den Beginn seines Romans Hysteria mit dem Kelag-Preis ausgezeichnet und im Jahr darauf stand der Roman dann auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Es folgte der Roman Spitzweg, der wiederum auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises kam. Und nun erscheint ein neuer Roman von Eckhard Nickel. Punk ist sein Titel. Jan Drees stellt ihn vor als unser Buch der Woche.
No Future ist jetzt. Die Spatzen pfeifen's von den Dächern, die festgeklebte letzte Generation schreit's vom Asphalt, die politischen Mahner und Warner referieren's in den Parlamenten. Als dennoch hoffnungsfrohen Einspruch bricht Eckhard Nickels Roman Punk in unsere desillusioniert erscheinende Gegenwart, ein halbes Jahrhundert nachdem die Ramones im New Yorker Stadtteil Queens gegründet wurden. Blitzkrieg Bob war die Geburtsstunde der bis in die 80er Jahre hinein prägenden Punkbewegung mit ihrem etwas später von den Sex Pistols ausgerufenen No Future Slogan. Nickels punkige Geschichte spielt in naher Zukunft. Wie aus dem Nichts erscheint eine andere, überaus unheimliche akustische Erscheinung. Es ist keine neue Musikrichtung, sondern eine Art allpräsentes Rauschen, das euphemistisch als weißer Lärm bezeichnet wird. Dieser weiße Lärm beschallt mit seinem seltsamen Klang Städte, Wälder, Dörfer, Strandpromenaden, nicht dröhnend, sondern trotz seiner Unheimlichkeit auf eine verborgene Weise beruhigend.
Alles, woraus der weiße Lärm besteht, ist verwandelte Natur, organischer Klang, den die Erde an anderer Stelle produziert hat und der mit Hilfe eines perfektionierten Transsubstantiationsverfahrens zur idealen Akustik wird, die überall zur Besänftigung unseres Gemüts und der Erquickung des Geistes dient.
Die Physik kennt das weiße Rauschen, das zur Lärmbekämpfung eingesetzt wird, störende Akustik überlagernd, nachgerade dimmend, angenehmer gestaltend. Im Punk-Roman verhindert der weiße Lärm jegliche Wahrnehmung von Musik. Man muss sich das Ganze vorstellen wie Antischall, eine fein austarierte Geräuschunterdrückung. Dieses weiße Rauschen wird zunächst als Protest einer nicht näher genannten Gruppierung gespielt. Es gibt zahlreiche Bekennerschreiben, keines erscheint glaubwürdig. Die verunsicherte Gesellschaft vermutet wahlweise eine Ökokunstaktion oder einen terroristischen Anschlag, der die westliche Ordnung erodieren soll. Aktivisten erheben Forderungen vom Tempolimit über Abrüstung, EU-Ausstieg, Abschiebehaft für alle straffälligen Immigranten. Würden die Forderungen ignoriert, bliebe der weiße Lärm in der Atmosphäre.
Die Öffentlichkeit war tierisch besorgt, weil es sich in den Worten unseres Innenministers eindeutig um einen Anschlag auf die kritische Infrastruktur des Landes handelte. Kurz darauf gab es Berichte im Fernsehen über eine, so die Augen oder besser gesagt Ohrenzeugen, völlig aus dem Nichts auftauchende Klangmauer. Was wir als Jugendliche bei Open-Air-Festivals am coolsten fanden, diesen Super-Spezialeffekt, den alle Wall of Sound nannten, wofür die Bands ganze Gebirge aus Boxen auffahren mussten, war mitten in unserer Stadt, wo sich die Klangmauer um die Mittagszeit herum aufbaute, ein zutiefst verstörender Effekt.
Irgendwann entwirft die Politik einen Plan, keineswegs um den Lärm, um dieses Rauschen zu bekämpfen, sondern um ihn vielmehr zu nutzen. Die gesellschaftliche Herausforderung mündet in einem Great Reset akustischer Provenienz. Es ist der Versuch,
die zweifellos existierenden positiven Effekte auf die Gesellschaft politisch mitzunehmen, indem man sie aktiv in das Regierungsprogramm einbezog und als Verdienst der entsprechenden Minister ausgab.
Was für die einen wie biologische Kriegsführung wirkt, ist für die anderen ein willkommener Anlass zur Neujustierung aller Lebensart. Vor dieser Zeit, also in unserer Gegenwart, waren Weiße seit der iPhone-Markteinführung im Jahr 2007 allgegenwärtige Ohrstöpsel notwendig, um sich mittels Musik abzuschotten von der Realität, vom nervtötenden Gerede seiner Mitmenschen. Nun unterdrückt das weiße Rauschen auch die Musik, zugleich negative Reden, verletzende Statements, Nerven, aufreibende Interventionen. Ein wokes Phantasialand. Die schicken weißen Kopfhörer früherer Zeiten verlieren ihren Mode-Accessoire-Status. Sie werden uncool.
Nicht nur, weil nichts mehr in ihnen ankam, was sie genau betrachtet relativ nutzlos machte, sondern auch, weil wir alles um uns herum viel klarer und deutlicher ohne sie wahrnehmen konnten.
Das hier Erzählende, ein offensichtlich neues Wir subsumierende Ich, die Erzählerin dieses Romans, ist die junge, um die 20-jährige Karen. Sie und ihre Schwester Kirsten sind eineiige Zwillinge.
Obwohl ich ohne jeden Zweifel angenommen hatte, dass ich von uns beiden die verletzlichere war, die kompliziertere und sich selbst immer nur im Weg stehende Schattenschwester, die beim Überleben dringend auf die Hilfe der Lichtgestalt neben ihr angewiesen war, musste ich am Ende der meisten Partys sie nach Hause bringen, wenn sie es wieder übertrieben hatte.
Kirsten und Karen sind noch Schülerinnen, als der weiße Lärm einsetzt, sichtlich fasziniert von diesem widerspenstigen Effekt. Er hält sich über die Dauer mehrerer Jahre, begleitet die Spätphase ihrer Adoleszenz. Nach dem Abitur bewerben sich Kirsten und Karen um ein WG-Zimmer bei den kunstinteressierten Brüdern Ezra und Lambert, die ihren ganz eigenen Umgang mit dieser Akustikerscheinung gefunden haben. Die beiden idiosynkratischen Neo-Hipster betätigen sich als private Archivisten. Lambert bekennt gegenüber der ebenso verwunderten wie faszinierten Erzählerin:
Ich habe ja, als es eng wurde mit der Musik, unmittelbar angefangen, ein umfangreiches Akustikarchiv mit der ganzen Vielfalt natürlicher und künstlicher Geräusche aufzubauen, um so eine Parallelwelt eigener Interventionen zu gestalten. Ezra und ich dachten gleich: Moment mal, das können wir doch auch. Und vielleicht sogar noch besser. Wir wollten also mit unserem eigenen Gerumse am Start sein, wenn der weiße Lärm zu uns kommt, um im wörtlichen Sinne als Radau-Brüder Paroli zu bieten.
Die Brüder leben nicht nur in einem Soundarchiv, sondern auch gedanklich in einer konservierten Version jenes popkulturellen Verweisraums, der spätestens mit Einstellung der Spex-Print-Ausgabe geschlossen und seitdem nicht mehr geöffnet wurde. Sie sind intellektuelle Popkultur-Freaks alter Schule, wie jene Vorläufer, die spätestens ab den 1970er Jahren aus den Plattenläden, Clubs und Proberäumen emporgestiegen sind über Fanzines und Musikredaktionen bis ins später gegründete Berlin. Feuilleton, das seine Hypephase in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts erlebte. Eine untergegangene Erscheinung, an den Rand gedrängt, ersetzt von politischen Haltungspropheten. Pop ist schon lange keine Jugendkultur mehr. Ein Trio wie Ezra, Lambert und Karen ist heutzutage eine intellektuelle Kuriosität.
Karen, hallo, höre ich die Stimme meiner Schwester aus dem Offnölen. Typisch unnützes Distinktionswissen. Mit Typen, die allen Ernstes auf sowas achten, willst du gar nichts zu tun haben. Anders als sonst kontere ich ziemlich schnell: Kirsten, bitte. Erstens hast du keine Ahnung und zweitens, wer weiß, wozu mir das noch nützen kann.
Karen ist die Stimme unserer Gegenwart, Kirsten jene der Vergangenheit. Und zwar lehnen sich auch zeitgenössische TikTok-Künstler an Bands früherer Zeiten an. Es gäbe also viel zu diskutieren, doch das Herausarbeiten und Benennen dieser Samples und Snippet, dieses wohlinformierte Pop-Philosophieren, ist 2024 schlichtweg Demot. Allein in der hier vorgestellten Nerd-WG wird der gekonnte Umgang mit Film, Musik und Literaturzitaten von jeder Bewerberin erwartet. Wer also gewisse Sätze nicht einordnen oder zu Ende führen kann, verliert die Chance auf das inserierte, überaus geschmackvoll möblierte Altbauzimmer. Karen besteht den Test und sticht damit ihre geliebte Schwester aus, indem sie geistesgegenwärtig einen Filmdialog über die britische Rockband The Smiths passend dem Indie-Blockbuster 500 Days of Summer zuordnet.
Ezra beginnt zu lachen. Jetzt nicht wahr, oder? Du bist die Erste, die mit unserer kleinen Obsession an der Wand hier was anfangen kann. Hier, schau mal. Die seltenste Maxi-Single von allen. William, It Was Really Nothing. Mit Morrissey und seinem überirdischen Glas Milch in der Hand. The rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down. Oh, the rain falls hard on a humdrum town. This town has dragged you down.
In einer Zeit ohne Musik ist fachhistorisches Wissen über Indie-Blockbuster, Morrissey-Lyrics und ihr Verhältnis zum obsessiven Leben verdächtig. In der Zukunft dieses Romans gilt dergleichen sogar als staatsgefährdend. Zu bequem hat sich die Administration in den Annehmlichkeiten dieser neu entstandenen Situation eingerichtet. Nach den anfänglichen Vereinnahmungen durch einzelne Politiker wurde ein ominöses Ministerium für Unterhaltung gegründet, ein Ministry of Sound sozusagen, das allerdings wenig zu tun hat mit dem offenen, die elektronische Musik einzuprägenden Londoner Nachtclub, der in den 1990er Jahren die britische Hausmusik groß gemacht hat. Menschen, die sich in Nichols Punk trotz der rauschenden Stille mit Popbands beschäftigen, es möglicherweise sogar wagen, selbst die Stimme zu erheben, wirken verdächtig wie jene Dissidenten aus Ray Bradburys Fahrenheit 451 Roman, die sich in die Wälder zurückgezogen haben und den Inhalt aller verbrannten Bücher trotzig memorieren. Musik wird, was sie lange war, widerspenstig.
Der vielleicht überraschendste Nebeneffekt des weißen Lärms bestand darin, dass durch die übertönten negativen Affekte bald auch sämtliche Glücksgefühle wie Begeisterung und Euphorie verschwanden. Aber nicht durch Interventionen, sondern ganz beiläufig und en passant. Als hätte jemand einen Regler heruntergedreht und damit der allgemeinen Gefühlsskala des Menschen ihre Extreme entzogen und die Enden gekappt, sodass, im Geräuschjargon gesprochen, nur noch Mitteltöne in einem begrenzten Spektrum überhaupt übrig geblieben waren.
In dieser gefühlstauben Welt haben die Brüder ihre Leidenschaft bewahrt und eine Art faradayschen Käfig gegen den weißen Lärm eingerichtet. Mit Hilfe ihres selbstgebauten sogenannten Stereolabors können sie Instrumenten neues Leben einhauchen, alte Mixtapes abspielen, die Boxen laut aufdrehen, während der ständige Bewohner Pierre Auguste, ein weißes, manchmal auch als Hase bezeichnetes Kaninchen, durch dieses Museum kindlicher Unschuld hoppelt. Eine flauschig-naive Referenz an Lewis Carrolls Alice im Wunderland.
Lieblingsgericht, grüner Salat auf Esspapier. Wobei wir immer dachten, das Esspapier ist der Hit. Aber schau mal, er sieht das anders und betätigt sich damit eher als Landschaftsgärtner.
Ezra und Lambert denken in ihrer eigenen Referenzwelt bei der Lieblingsspeise dieses Hasens oder Kaninchens unweigerlich an den Salad Days Song der Young Marble Giants.
Thank you.
Man könnte auch William Shakespeare referenzieren, der den Begriff Salattage als Zeichen unbeschwerter Jugend fürs Antonius- und Kleopatra-Schauspiel ersonnen hat. In ihrer kabuffartigen Do-it-yourself-Enklave in diesem Stereolabor haben Ezra und Lambert eine etwas durchgeknallt nerdige Underground-Band gegründet, der allerdings die letzte Note fehlt. Eigentlich fehlt ihr überhaupt eine Note, die nun die neue, erfolgreich gekastete Mitbewohnerin Kirsten singen soll. Sie fängt an zu stottern und gibt an, sie könne lediglich ganz ordentlich Klavier spielen. Doch Lambert hebt beschwichtigend die Hände.
Darüber macht ihr mal keine Sorgen. Bei uns sieht's nicht halb so gut aus. Wir können gar nichts. Das Einzige, was wir deswegen bis jetzt haben, ist der Name unserer Band. Punk.
Was nun mit dieser Band passiert und vor welchen regulatorischen Herausforderungen Punk steht, soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Nur so viel. Eine Festung gegen die Empfindungslosigkeit gab es bereits in Nichols vorherigem Spitzwegroman, damals nicht als Stereolab, sondern etwas profaner als Versteck bezeichnet. Auch sein mehrfach ausgezeichnetes Hysteria-Debüt erzählte von einem Schutzraum gegen die entfremdete, von unsinnlichen Fakes kontaminierten Simulation. Das Misstrauen begann bei Hysteria mit dem Biss in eine seltsam fade Himbeere. Im folgenden Spitzwegroman führte die Beschämung durch eine Kunstlehrerin zur Einrichtung besagten Verstecks, dem Rückzugsraum der damals vorgestellten Jugendlichen. Ob die Kirsten des früheren Romans gleichzeitig jene ist, die nun als Schwester der aktuellen Erzählerin Karen vorgestellt wird, unwahrscheinlich, aber literarisch irgendwie möglich. Das neue Buch eröffnet ebenfalls mit einer Beschämung, mit einem peinlichen Klaviervorspiel. Keine Kunst, sondern die Klavierlehrerin Madame Framboise tritt hier als Advocatus Diaboli auf. Mit dieser französischen Anspielung auf die Himbeere wird sofort klar, dass Punk auch als intra- und extratextuelles Literaturspiel gelesen werden kann. Man folgt lustvoll allen popkulturellen und auf frühere Bücher anspielenden Verweisen, sinnierend über das Spannungsverhältnis zwischen dem psychedelischen The Rolling Stones Song Gomper und dem gleichsam psychedelischen Within, Without You Track der Beatles und verliert sich im quietschig bunten Klein-Klein der mehrfach bedeutsamen Überfülle.
Wusstet ihr, dass das Gehirn, wenn wir Musik hören, an der bereits fertiggestellten Komposition mitarbeitet, weil es immer Bruchteile einer Sekunde vorausdenkt und die gerade im Augenblick gehörte Melodie in Richtung Zukunft weiterspinnt? Da wird man irre, wenn man sich versucht, das vorzustellen. Das Hirn rast also fast wie im Märchen, der Igel dem Hasen, also der Musik, davon. Ich ziehe meinen Hut vor dieser Meisterleistung unseres Kopfes, die keine AI je einholen wird.
Diese Überfülle dient einer dahinterliegenden, Komplexität aufbauenden Poetologie, die sich gegen Vereinfachungen, übervorsichtige Sprach- und Artregeln, gegen algorithmisierte, für die Social-Media-Ausspielung optimierte Songs, kurzum gegen den Aderlass unserer humanistischen Erfolgsgeschichte stellt. Kulturkritik ist das durchaus, aber keine operhafte, früher war alles spexiger Haltung. Nichols Sprache ist überbordend expressiv, die Anspielungen sind fein kuratiert, Emphase und allerlei ernste wie unernste Scherze gestattet. Diese Literatur des Reichtums verweigert politisch opportune Statements, likeheischende Empörungen, das gefahrlose Ressentiment. Es ist Empowerment für die Kunst. Gegen eine Exekution vermeintlich woker Lebensführung setzen Hysteria, Spitzweg und das neue Punkstück eine poetische Wachheit, ausgelöst durch überaus grelle Bilder, die oft philosophisch, mindestens theoriegesättigt, doch niemals unter dieser Theorie erstarrt sind. Punk ist zugleich eine schräg verzerrte Post-Punk-Coverversion des nicht nur unter Popliteraten so beliebten wie einflussreichen Romans Weißes Rauschen von Don DeLillo, der das Heraufziehen einer neuen, alles unsicher werdenden Zeit, letztlich die Ära des Digitalen, in ein betäubendes Katastrophenmärchen verpackte. Eine groß angelegte Trilogie findet hier ihren Abschluss mit drei verwandten, doch absolut eigenständigen Büchern, die zwar aufeinander verweisen, doch mühelos für sich stehen und auch in jeder beliebigen Reihenfolge gelesen werden können. Yeah. Leichthin reimt sich im neuen Roman eine im Punkgeiste angeschlagene Saite auf Satie, jenen französischen Avantgardisten des Jazz, des Ambient, der neuen Musik und des Pop, der am Ende dieser unterhaltsamen Geschichte zitiert wird mit den Worten:
Zeigen Sie mir etwas Neues, ich will von vorn anfangen.
Im Sinne Erik Saties begehrt dieser Punkroman den euphorischen Neuanfang, bläst als frischer Wind den Staub unserer überreglementierten Gegenwart weg, damit eine Alternative zum Vorschein kommen und wieder ein offeneres, durch echte, menschengemachte Kunst befreites Leben beginnen kann.
Jan Drees war das über Eckhard Nickel. Punk heißt dessen neuer Roman. Das Buch erscheint am kommenden Donnerstag im Piper Verlag. 208 Seiten, 22 Euro. Das war der Büchermarkt mit dem Buch der Woche. Fürs Zu- und Weiterhören bedankt sich Wiebke Poromka.